Manchmal scheint der nächste Schritt im Glaubensleben so klar und überschaubar, dass wir fast automatisch handeln, und genau darin liegt die Gefahr. Nach dem großen Sieg bei Jericho stand Israel vor der kleinen Stadt Ai und unterschätzte sie gewaltig. Hinter der sichtbaren Niederlage stand jedoch nicht die Stärke des Feindes, sondern eine unsichtbare Ursache, verlorene Gemeinschaft mit Gott. Die Geschichte von Ai liegt offen, was geschieht, wenn das Volk Gottes aus eigener Kraft handelt und wie Gott es doch wieder in seine Gegenwart und in den Sieg zurückführt. Verborgene Sünde trennt vom Herrn und macht blind. Die Niederlage bei Ai wirkt auf den ersten Blick unverhältnismäßig. Eine kleine Stadt, ein erprobtes Heer, eine klare Verheißung Gottes und doch endet der erste Angriff in Flucht und Schrecken. Der biblische Bericht lenkt den Blick konsequent weg von äußeren Faktoren hin zu einer unsichtbaren Ursache. Achan hat heimlich von dem genommen, was in Jericho dem Bann geweiht war, und es in sein Zelt gebracht. Mit nüchterner Schärfe heißt es, da antwortete Achan dem Josua und sagte, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt, das und das habe ich getan. Was verborgen scheint, ist vor Gott nicht verborgen. In seinen Augen ist es nicht eine Privatangelegenheit eines Einzelnen, sondern eine Wunde im ganzen Leib des Volkes. Darum sagt Gott nicht, Achan hat gesündigt, sondern Israel hat gesündigt. Das Lager trägt gemeinsam die Last des Bruchs mit Gott. Aus diesem Grund sagte Gott zu Josua, Israel hat gesündigt. Wegen dieser Sünde hielt Gott sich von ihnen fern und zog seine Gegenwart von ihnen zurück. Darum wurden Josua und alle Kinder Israels töricht, stolz und blind, als sie Ai angriffen. Mit der verborgenen Schuld verschiebt sich etwas im unsichtbaren Raum, Gottes Gegenwart, die Israel bisher getragen hatte, weicht zurück. Die Folgen zeigen sich nicht zuerst in dramatischen Gerichten, sondern in etwas scheinbar Alltäglichem, im Verlust geistlicher Nüchternheit. Die Kundschafter verachten Ai, sie rechnen klein, sie befragen Gott nicht, sie verlassen sich auf ihre Einschätzung statt auf sein Wort. Die Sünde im Lager macht das Volk blind, was leicht scheint, wird zur Falle. Gerade darin zeigt sich die Ernsthaftigkeit, aber auch die Liebe Gottes, er übergeht die Sünde nicht, sondern bringt sie ans Licht, um die Gemeinschaft zu heilen. Seine Strenge trägt eine rettende Absicht in sich, er will sein Volk nicht in einer gefährlichen Selbsttäuschung weitergehen lassen. In der Geschichte Ais spiegelt sich ein geistliches Gesetz, das auch unser Leben betrifft. Verborgene Sünde trennt nicht nur in einem juristischen Sinn, sie trübt die Wahrnehmung, verzerrt unser Urteilsvermögen und macht uns für Versuchungen anfällig, die wir sonst klar erkennen würden. Was im Verborgenen an ungeordneten Begierden, unversöhnter Bitterkeit oder geheimer Selbstsucht genährt wird, wirkt wie Sand im Getriebe eines Lebens, das für den Herrn bestimmt ist. Zugleich bleibt Gottes Ziel das gleiche, er sucht nicht den Untergang, sondern die Wiederherstellung der Einheit mit seinem Volk. Wo etwas ans Licht kommt und benannt wird, entsteht der Raum, in dem er neu mit seiner Gegenwart eintreten kann. Wer die Geschichte von Ai liest, kann sich darin wiederfinden, Situationen, die klein schienen und doch in Enttäuschung endeten, Vorhaben, die mit stiller Selbstsicherheit begonnen wurden und in innere Trockenheit mündeten. Die Erzählung lädt nicht zur Selbstanklage ein, sondern zu einer ehrlichen Frage vor Gott, wo ist etwas in meinem Leben, das seine Nähe verdunkelt? Wo habe ich mir anvertraute Dinge ins Zelt gegraben, statt sie ihm zu überlassen? Gottes Antwort ist nicht abweisend. Sie ist die eines Vaters, der sein Kind zurück ins Licht ruft. Dort, wo etwas Benanntes nicht länger versteckt werden muss, kann Trost zu wachsen beginnen. Dann wird selbst der schmerzliche Weg der Entlarvung zur Schwelle, an der neue Klarheit, neue Freiheit und ein erneutes Einssein mit dem Herrn wachsen. Da antwortete Achan dem Josua und sagte, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt, das und das habe ich getan. Gott führt uns an Ai vorbei, um uns zu zeigen, dass Niederlagen selten an der Größe der Aufgabe liegen, sondern an der Tiefe der Gemeinschaft mit ihm. Wo Verborgenes ans Licht darf und Schuld nicht entschuldigt, sondern vor Gott genannt wird, beginnt ein Weg, auf dem aus Blindheit wieder Sicht wird und aus innerer Entfernung neue Nähe. So wird selbst das schmerzhafte Eingeständnis zum Anfang eines Weges, auf dem Gottes Gegenwart wieder zur tragenden Mitte unseres persönlichen Lebens und des Miteinanders in seinem Volk wird. Gottes Gegenwart ist das Geheimnis des Sieges. Zwischen Jericho und Ai liegt eine schmale Wegstrecke, aber geistlich gesehen trennen beide Ereignisse Welten. In Jericho zieht Israel schweigend um die Stadt, die Bundeslade, Sinnbild der Gegenwart Gottes, in ihrer Mitte. Alles richtet sich nach einem Wort des Herrn, das menschlicher Logik widerspricht, und gerade darin erweist sich Gottes Macht. Bei Egai hingegen fehlt ein entscheidendes, die bewusste Ausrichtung auf den Herrn. Man zählt Soldaten, bewertet Mauern, hört auf Kundschafter, aber die Frage nach dem Willen Gottes verstummt. Erst als Josua nach der Niederlage vor der Lade auf sein Angesicht fällt, beginnt sich die Lage zu wenden. Die Gegenwart Gottes wird wieder zum Bezugspunkt, nicht die Einschätzung der eigenen Kräfte. Daher sollte alles, was wir tun, nicht aus uns selbst heraus geschehen, sondern mit und durch einen anderen. In meiner Jugend wurde ich auf verschiedene Weisen darin unterwiesen, zu überwinden, siegreich zu sein, heilig zu sein und geistlich zu sein. In diesem Ringen mit Egai leuchtet ein Prinzip auf, das sich wie ein roter Faden durch die Schrift zieht, nicht Größe, Zahl oder Strategie sind ausschlaggebend, sondern die Frage, ob der lebendige Gott mit seinem Volk ist. David konnte einem übermächtigen Goliath entgegentreten, weil er den Kampf als Sache Gottes verstand, während ein zahlenmäßig überlegenes Heer in Furcht erstarrt war. Ähnlich zeigt Josua 8, wie Gott nach der Reinigung des Lagers selbst die Initiative ergreift, und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Siehe, ich habe den König von Egai sowie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Aus eigener Kraft waren sie gescheitert, im Gehorsam gegenüber seinem Wort wird der Ort der Niederlage zum Schauplatz eines durchgetragenen Sieges. Auffällig ist, wie konkret die Gegenwart Gottes sich in Führung übersetzt. Er zeigt Josua die Ursache der Niederlage, führt durch den Rechtsspruch zur Aufdeckung der verborgenen Sünde und gibt dann eine überraschende Strategie, Hinterhalt, scheinbare Flucht, das ausgestreckte Schwert als Signal. Es sind nicht besonders geniale militärische Einfälle, sondern gehorchtes Wort. Die Geschichte macht deutlich, wo der Herr mitten unter seinem Volk ist, schenkt er nicht nur Mut, sondern auch Einsicht, Unterscheidungsvermögen und das rechte Maß von Offensive und Rückzug. Ohne ihn bleiben selbst unsere besten Konzepte Stückwerk. Für das Leben des Leibes Christi heute bedeutet das, es kommt nicht zuerst auf Ressourcen, Begabungen oder Organisation an, so wertvoll diese auch sind. Entscheidender ist, ob in all dem die reale Gegenwart des Herrn gesucht und geehrt wird. Wenn der Dienst aneinander und der Aufbau der Gemeinde aus der stillen Gewissheit lebt, dass Christus in der Mitte ist, erhalten Entscheidungen ein anderes Gewicht. Dann werden Fragen nicht nur nach Effizienz, sondern vor Gottes Angesicht bewegt. Die einfachen Worte des Herrn bleiben der Maßstab: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Fruchtbarer Dienst wird so nicht zu einem Produkt menschlicher Anstrengung, sondern zur Folge eines Lebens, das im Verborgenen mit ihm verwoben ist. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und mache dich auf, zieh hinauf nach Egai. Siehe, ich habe den König von Egai sowie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Licht von Jericho und Egai wird deutlich, dass Sieg nicht aus der Summe günstiger Umstände erwächst, sondern aus einer Beziehung, in der Gottes Gegenwart zur stillen Mitte wird. Wer lernt, Entscheidungen, Pläne und Kämpfe von dieser Mitte her zu sehen, erlebt, wie Selbstvertrauen Vertrauen weicht und wie der Herr Wege öffnet, die zuvor verschlossen erschienen. So wird der Aufbau des Leibes Christi nicht zu einem Projekt, das wir tragen müssen, sondern zu einem Weg, auf dem der Herr selbst durch schwache Menschen seinen Sieg sichtbar macht. Als Gottmenschen eins mit Christus leben. Die Geschichte von Egai erzählt von einem Volk, das nur im Einssein mit seinem Gott seinen Auftrag erfüllen kann. Israel ist nicht dazu berufen, wie andere Völker zu agieren, sondern als ein Volk, das seinen Weg mit der Lade, dem Zeichen der Gegenwart des Herrn, in seiner Mitte geht. Im Neuen Bund wird diese Realität radikal vertieft. Gottes Gegenwart ist nicht mehr an ein Heiligtum oder ein Lager gebunden, sondern wohnt in den Herzen derer, die Christus angehören. Der Herr fasst dies in Worte, die kaum zu überbieten sind: An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Der Weg mit Gott wird so zu einem Leben in gegenseitigem Innewohnen, Gott in uns und wir in ihm. Wir sollten nicht für uns selbst leben. Wir sollten nicht eigenmächtig handeln, uns verhalten oder Dinge tun, sondern gemeinsam mit Gott. Der Bericht der Kundschafter an Josua macht deutlich, dass Israel Gott beiseite gesetzt hatte. Wer an Christus glaubt, wird damit hineingenommen in eine neue Identität. Man bleibt ein Mensch mit allen Grenzen, aber man wird zugleich ein Gottmensch, jemand, dessen Leben nicht mehr nur aus dem eigenständigen Ich gespeist wird, sondern aus der Verbindung mit Christus. Dieses Geheimnis entfaltet der Herr mit dem Bild vom Weinstock und den Reben, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Die Rebe ist ganz Rebe und doch in allem vom Weinstock abhängig. So ist der Christ in allem ganz Mensch und doch darauf angelegt, aus der inwohnenden Gegenwart Christi zu leben. Für den Alltag bedeutet dies, Gott sucht nicht Menschen, die ihn in eigener Kraft beeindrucken, sondern Menschen, die mit ihm rechnen. In Dienst, Beruf, Familie und Gemeinde geht es nicht zuerst darum, für Gott möglichst viel zu leisten, sondern mit Gott in allem unterwegs zu sein. Das schützt vor beiden Extremen, vor einem unruhigen Aktivismus, der den Herrn hinter guten Werken verliert, und vor einer passiven Frömmigkeit, die sich der Verantwortung entzieht. Die innere Einheit mit Christus schenkt Freiheit, auf seine Impulse zu hören und zugleich Kraft, die Aufgaben anzunehmen, die vor uns liegen, ohne dass sie uns vereinnahmen. Gerade im Blick auf den Leib Christi ist diese Einheit entscheidend. Wenn Gott heute sein Volk baut, tut er es nicht durch vereinzelte, starke, sondern durch ein Miteinander von Gliedern, die sich von demselben Leben Christi nähern. Wo ein Glied in sich selbst lebt, verliert es früher oder später den Blick für die anderen, wo es in Christus bleibt, wird es zu einem Kanal, durch den sein Leben in andere hineinfließt. So wird der Aufbau des Leibes Christi zu einem Geschehen, in dem Christus selbst der Handelnde ist, mitten durch sehr menschliche Hände, Worte und Entscheidungen hindurch. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Als Gott Menschen zu lieben heißt, den Alltag nicht mehr als Bühne eigenen Könnens zu begreifen, sondern als Raum, in dem Christus in uns und durch uns handeln will. Wo diese Sicht wächst, verlieren Versagen und Überforderung an Macht, weil sie uns nicht mehr auf uns selbst zurückwerfen, sondern auf den, in dem wir bleiben dürfen. So wird das Erinnern an Egei nicht zur bleibenden Anklage, sondern zu einem stillen Hinweis darauf, wie treu der Herr uns in die Erfahrung hineinführt, dass er selbst unser Leben, unsere Kraft und unser Sieg ist, für uns persönlich und für den Aufbau des Leibes Christi. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich mit uns verbunden hast und unser Leben nicht zur Niederlage bestimmt ist, sondern zur Gemeinschaft mit dir. Wo verborgene Schuld und eigenes Wegegehen deine Gegenwart verdunkelt haben, bitten wir dich um Licht, Umkehr und Reinigung, damit nicht zwischen dir und uns stehen bleibt. Stärke in uns das Bewusstsein, dass wir in dir sind und du in uns, und lehre uns, in kleinen wie in großen Dingen mit dir zu rechnen, statt auf unsere eigene Klugheit zu bauen. Lass aus dieser Einheit mit dir neues Vertrauen, neue Freude und ein beständiges Siegen im Alltag und im Dienst für dich hervorkommen. Segne dein Volk mit einem zarten Herzen für deine Gegenwart. Amen.